Ich wollte immer Chefredakteurin werden. Ich wollte nie nur Redakteurin sein, weil ich bestimme gern. Also ich möchte, dass es da lang geht, wohin ich es gut finde. Meine Rolle ist eigentlich die der Außenministerin. Schönheit ist ein Anspruch.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Verlegerin, Journalistin und Chefredakteurin der Medienmarke Madame, Petra Winter, in ihrem Zuhause in München. Hallo, liebe Petra.
Hallo, Tanja.
Du bist 1975 in Kloppenburg im Oldenburger Münsterland geboren und aufgewachsen, Sternzeichen Krebs, hast zwei Geschwister, eine Schwester, die nur ein Jahr älter ist als du und als Krankenschwester arbeitet und einen 8 Jahre jüngeren Bruder, der als Investmentbanker und Partner in einem Family Office tätig ist. Eure Eltern leben beide noch und sind bis heute ein glückliches Ehepaar. Deine Mutter, Jahrgang 54, stammt von einem Bauernhof nähe Oldenburg, arbeitete über 50 Jahre lang als Krankenschwester in einem katholischen Krankenhaus. Dein sehr sportlicher Vater, Jahrgang 53, wollte eigentlich Fußballprofi werden und musste wegen einer Verletzung in das Krankenhaus, in dem deine Mutter tätig war, und da verliebten sie sich ineinander. Blutjung heirateten sie. Er war erst 21, sie 20 und bekam euch Kinder. Dein Vater machte sich mit einem Sportladen selbstständig und baute am Stadtrand von Kloppenburg ein Haus, wo du eine sehr glückliche und freie Kindheit verbracht hast. Übrigens wolltest du nie in den Kindergarten gehen, weil du lieber daheim mit deinen Barbies und deinen Legos spieltest. Ganz im Gegenteil von mir. Ich saß schon mit 2 Jahren laut meiner Mutter hartnäckig jeden Tag vor dem Kindergarten und wollte da unbedingt rein. Haben denn deine Eltern diese Verweigerung des Kindergartens zugelassen?
Ja, offensichtlich, weil ich tatsächlich dann zu Hause blieb nach, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber nach 3 oder 4 Versuchen, bin ich dann tatsächlich so stur gewesen, dass ich mich zu Hause in der Gästetoilette einschloss, als es soweit war, zum Kindergarten zu fahren. Und meine Mutter natürlich mich dann nicht rausbekam. Ich habe auch nicht geöffnet. War da also sehr penetrant und dann hat sie gedacht, naja, wenn es so schlimm ist, dann lassen wir das Kind lieber zu Hause.
In der Schulzeit spieltest du Orgel und Cello im Schulorchester, letzteres bis heute. Warst, wie übrigens auch ich, Wettkampfschwimmerin und hast die japanische Kampfkunst Jujutsu bis zum braunen Gürtel betrieben. Zudem bist du eine sehr gute Schülerin der ehemaligen Mädchenschule in Kloppenburg gewesen, wo es damals auch nur ganz wenige Jungs gab, und hast das beste Abitur der Schule absolviert. Deine erste Liebe begegnete dir mit 15 und ab diesem Moment gab es eigentlich immer einen Mann in deinem Leben. Also egal, ob jetzt sehr viel ernster oder nicht ernst, aber du warst jetzt selten lange Zeit ein Single. Du wirkst auf mich immer sehr selbstbewusst, sehr zuversichtlich, sehr selbstliebend. Glaubst du, das wurde dir so in die Wiege gelegt oder haben dich bestimmte Umstände dazu gemacht?
Ich glaube, das war tatsächlich die familiäre Situation, einfach diese Geborgenheit zu Hause, diese wahnsinnig jungen, aber auch wahnsinnig Eltern, die so easygoing waren, also die im Prinzip aus Instinkt alles richtig gemacht haben. Meine Mutter ist selber in einem sehr, sehr großen Haushalt mit 6 Geschwistern aufgewachsen, mein Vater immerhin mit 2, also die wussten, wie das ist, irgendwie eine große Familie zu sein, eine große Familie zu haben, und haben uns im Prinzip alles mitgegeben, was ein Kind so braucht. Also Nähe, Geborgenheit, Dasein, Gespräche, natürlich auch die Basics an materiellen Dingen. die man eben so haben möchte oder braucht als Kind, um sich auch zu entwickeln, nämlich musikalische Hobbys oder sportliche Hobbys. Also daran mangelte es nie. Es war aber auch nie zu viel Geld da. Ich glaube, das ist dann auch wieder schwierig. Das ist dann ja oft so mit dem Schlagwort Wohlstandsverwahrlosung betitelt. Also das, davon waren wir weit entfernt. Und ich glaube, das ist es nämlich, diese Wurzeln bekommen zu haben in der Kindheit, auch dieses Zutrauen, du kannst alles werden, was du möchtest. Also meine Eltern haben mich nicht geprägt mit, ja, du sollst bitte auch das werden, was wir mal uns als Beruf ausgesucht haben, sondern eine völlige Freiheit, je nach Können, je nach Wollen eben auch zu entscheiden, was ich gerne machen möchte.
Und in der 9. Klasse hast du ja bereits ein Schulpraktikum in der Münsterländischen Tageszeitung absolviert, welches so den Traum in dir entfachte, Journalistin zu werden. Und nach dem Abitur ging es 1994 nach Hamburg und dort studiertest du an der Uni Hamburg bis 99 politische Wissenschaften, Journalistik und Italienisch. Parallel wolltest du aber auch arbeiten und bist für das Tabakunternehmen Remzma für die Promotion ihrer Zigaretten abends durch die damals noch verqualmten Hamburger Clubs und Restaurants gezogen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Zudem hast du Praktika bei Redaktionen wie zum Beispiel Welt am Sonntag und Radiosendern gemacht und Gästebereiche betreut bei der Johannes B. Kerner Show. Und während dieser aufregenden Zeit verliebtest du dich 1998 in den 13 Jahre älteren ehemaligen Chefredakteur des Männermagazins Playboy, Stefan Gesulat. Schnell bist du aus deiner Freundinnen-WG ausgezogen und zu ihm. Und bereits ein Jahr später, 1999, habt ihr dann geheiratet. Er musste 2000 wegen dem Chefposten vom Playboy oder beim Playboy nach München ziehen. Aber du wolltest noch die Axel Springer Journalistenschule besuchen und bist 2002, also noch 2 Jahre länger, in Hamburg ohne deinen Mann geblieben. Somit führtet ihr eben 2 Jahre lang eine Wochenendehe. War rückblickend diese Ausbildung das Liebesopfer wert?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da hat damals der Stefan auch keinen Zweifel gesät bei mir, dass ich sofort nach München ziehen soll. Also abgesehen davon hätte ich es auch nicht gemacht. Ich hätte ihn auch nicht geheiratet, wenn er der Typ Mann gewesen wäre, der mir seinen Lebensweg irgendwie vorschreiben möchte. Insofern war das easy. Wir waren in der natürlich kinderlos in der Zeit. Ich war 26, 27, also ein wirklich junger Mensch. Er hatte viel zu tun hier in München mit dem Aufbau in der Redaktion und mit seiner Arbeit. Wir haben uns ja auch am Wochenende immer gesehen. Also wir konnten es uns Gott sei Dank auch leisten, immer zwischen Hamburg und München hin und her zu fliegen. Also insofern war das überhaupt kein Problem rückblickend. Ich glaube, das Aus der ersten oder meiner ersten Ehe, das lag eher daran, dass ich tatsächlich sehr jung geheiratet habe und man sich irgendwo zwischen 20 und 30 doch noch stark entwickelt und vielleicht doch auch ab und zu mal das Gefühl hat, das war es jetzt noch nicht, ich will noch mal was anderes. Und dass es eher daran lag. Aber wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis behalten und ich mag ihn sehr. Also ich finde es immer seltsam, wenn ihr Partner sich trennen. Und ich sage in Klammern natürlich aus, wenn da irgendwelche schlimmen Sachen vorgefallen sind. Und das ist ja in unserem Fall nicht passiert. Finde ich es immer seltsam, dass sie sich dann nicht mehr anschauen wollen oder sich nur noch streiten oder böse übereinander reden. Das war glücklicherweise nicht der Fall.
Obwohl dir die Bild am Sonntag eine Anstellung als Redakteurin zwischen Hamburg und Berlin angeboten hat, bist du wegen deinem Mann 2002 dann doch zu ihm nach München gezogen und hast eine Stelle erstmal bei der Bild München angenommen. Gab es Momente, wo du diesen Schritt in eine Regionalredaktion beruflich gesehen so ein bisschen bereut hast?
Oh ja, weil ich war ja schon viel weiter. Ich war ja in der, wie man damals und auch heute noch sagt, Bundredaktion. Das heißt natürlich im Zentrum auch der Macht, der Entscheidungen. Bei der Bild am Sonntag natürlich als blutjunge Redakteurin hatte da also nicht so viel zu melden, aber habe natürlich mitbekommen, was da so alles passiert. Und für die Karriere kann man sich vorstellen, ist es natürlich besser, im Zentrum zu sein, als irgendwo an den Rändern der Macht. Und es war aber auch lehrreich, also ich habe es nicht nur bereut, es war sehr lehrreich, also natürlich da wirklich nochmal so die Straßenarbeit in Anführungsstrichen zu machen. Als Lokalreporter muss man natürlich gerade bei einer Boulevardzeitung dann auch vieles machen, von dem man als, ich sag jetzt mal, einigermaßen sensibler Mensch sonst gerne Abstand nehmen würde. Aber auch das schärft die Sinne und macht einen ja dann noch entschlossener für das, was man dann als nächstes machen möchte. So gesehen resümiere ich, dass es durchaus auch positiv war, aber ich hätte da jetzt nicht ewig lange bleiben wollen. Und bin ich ja auch nicht.
Ja, die tollen Jobangebote ließen dann nicht lange auf sich warten. 2003 bewarbst du dich bei dem Modemagazin Glamour und wurdest auch gleich genommen. Ein Jahr später bot dir der Bauer Verlag an, ein neues Frauenmagazin für sie zu entwickeln, was du daraufhin auch getan hast. Da aber dieses Magazin dann doch nicht erschienen ist, machte dir die Marquardt Mediengruppe 2005 das Angebot, die Chefredaktion der erfolgreichen Frauenzeitschrift Cosmopolitan zum 25-jährigen Jubiläum zu übernehmen. Du warst damals erst 29 Jahre alt und von einem Blick auf den anderen übernahmst du diesen prestigeträchtigen und verantwortungsvollen Posten mit 30 Mitarbeitern. Wie fühltest du dich erstmals auf dem mächtigen Chefsessel? War das eher eine Herausforderung oder eine Überforderung?
Also in dem Moment habe ich es null als Überforderung betrachtet. Das war für mich eine Herausforderung, aber ich habe mir das hundertprozentig zugetraut. Logischerweise gibt es immer oder gab es immer auch Momente, an denen ich dachte, oh mein Gott, was kommt auf mich zu hier? Und ich bin eigentlich eine der Jüngeren in der gesamten Redaktion. Da ging es logischerweise darum, auch sich den Respekt der Kolleginnen und Kollegen zu erwerben und das aber auch durch Können, nicht einfach, weil ich der Chef bin oder die Chefin, sondern weil ich natürlich zeigen wollte, dass ich das auch kann. Und das ist mir gelungen. Also, und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Also es gibt wenige Momente in meinem Leben, wo ich denke, das genügt, um zu sagen, ich bin stolz auf mich. Aber da war ich wirklich stolz auf mich. Als ich dann die Redaktion verließ, gab es viele Tränen und es gab ein wunderschönes Buch meiner Kollegin, die dann schrieben, auch was für eine tolle Chefin, für eine tolle Kollegin ich gewesen bin in der Zeit und dass man es eben sehr, sehr schade findet, dass ich gehe. Und das war für mich das größte Kompliment und der Beweis, dass ich vieles, sicher nicht alles, richtig gemacht habe da. Aber ich muss auch sagen, dass ich in dem Moment, das war ein sehr erhebendes Gefühl. Das war für mich, ich wollte immer Chefredakteurin werden. Ich wollte nie nur Redakteurin sein. Ich wollte tatsächlich als mein Ziel, mein berufliches Ziel, das habe ich auch schon sehr früh formuliert, Chefredakteurin sein, weil ich gerne, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bestimme gerne. Also ich sage nicht gerne, wo es lang geht, sondern ich möchte, dass es da lang geht, wohin ich es gut finde, also es richtig und gut finde. Und natürlich hat man als jüngerer Mensch immer ja auch viele Dinge, die man dann vielleicht auch im Nachhinein falsch sieht oder falsch bewertet hat. Aber ich glaube, dass es so als insgesamtes Resümee sehr, sehr positiv war.
Haben wir wieder was gemeinsam. Ich habe auch nie als Assistentin gearbeitet, also im Gegensatz jetzt zu dir. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin gleich immer in die Chefetagen rein, also von der Position her. Aber es ist bei mir auch so, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwie nicht sozusagen der Leitwolf zu sein. Ja, also das heißt ja nicht, dass man es mag, Menschen unter sich zu haben, aber ich finde es schon schön, wenn man, so wie du gerade richtig sagtest, es in die Richtung zu bewegen, die man selber erspürt.
Ja, ich mag keine Kompromisse. Also das war schon immer, ich habe Politik studiert und da war immer so das große Schlagwort Konsens. Ne? Weil man, natürlich muss man sich in der Politik einander annähern. Die Parteien müssen Zugeständnisse machen, gerade wenn man eine Koalition eingegangen ist, all solche Dinge. Und das war mir schon immer ein sehr verhasstes Wort, ein Wort, das ich nie wirklich begriffen habe. Warum machen Menschen das, Konsens? Ich verstehe es natürlich intellektuell, aber emotional geht mir das total gegen den Strich.
In diesem Jahr 2005 des Umbruchs und der Wandlung hast du dich, wie du gerade schon sagtest, auch von deinem Mann getrennt und deinen jetzigen Mann Wolfram Winter kennengelernt, der heute als selbstständiger Kommunikationsberater für die Medienszene, Pharmaindustrie und Regierung tätig ist. 2008 habt ihr geheiratet und 2010 kam euer Sohn Vincent auf die Welt. Besonders in den 80er Jahren haben ja die meisten Chefredakteurinnen weltweit nicht gewagt, Kinder zu bekommen. Denn damals galt dies so ein bisschen als Karrierekiller. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in dieser Zeit, als du 2005 Chefredakteurin wurdest, das auch noch der Fall war. Aber hast du zumindest überlegen müssen, ob du diesen Schritt überhaupt wagen kannst, ohne deinen Chefposten zu riskieren?
Ja, natürlich. Also natürlich ist es ist ja auch so, als Chefredakteurin für eine Weile, egal ob man jetzt nur 3 Monate, das ist ja das Minimum, 6 Wochen vor, 6 Wochen nach der Geburt, nicht anwesend ist oder sogar ein halbes oder sogar ein ganzes Jahr, um Gottes Willen. Also das war mir völlig klar, dass das schwierig werden würde. Aber ich war auch davon überzeugt, dass ich das irgendwie schaffe. Und ich hatte damals einen guten, sehr, sehr guten Supporterkreis, Kolleginnenkreis, die das mit mir gemacht haben. Ich war natürlich, und es war ja damals auch schon die Zeit, da ist man erreichbar, da kann man mich anrufen, da kann man E-Mails schreiben. Das heißt, ich habe natürlich in dieser Zeit der Abwesenheit auch weiterhin geschaut, was läuft, und habe das irgendwie bewältigt. Aber ich habe an diesem Umfeld, auch Verlagsumfeld, schon sehr, sehr stark gemerkt, dass viele zweifelten, dass eine Frau in so einem Job das alles zusammenpackt. Ich wurde auch sehr oft sehr deutlich gefragt, ob ich mir das denn richtig überlegt hätte, nur 6 Wochen nach der Geburt zu pausieren und dann wiederzukommen. Als hätte irgendwie, als wäre mein Gehirn plötzlich matschig oder sowas. Also das fand ich schon sehr übergriffig und habe mich auch dagegen verwehrt und gesagt, natürlich, wenn ich das hier entscheide, vorausgesetzt, das Baby ist gesund, mache ich das so wie verabredet. Und dazu muss man aber auch sagen, dass ich glaube auch viele Verleger, viele Geschäftsführer es anders erlebt haben, dass manche Frau dann doch zu Hause mit dem Kind gesagt hat, oh mein Gott, ich kann dieses Baby nicht allein lassen. Deswegen verlängere ich dann doch lieber die Pause. Und das ist schwierig. Also ne, ich kann das ja verstehen, emotional verstehen, wenn eine Frau sich umentscheidet. Aber ich finde es keine gute Sache für als Vorbild für andere Frauen. Und ich arbeite ja fast nur mit Frauen. Also ich habe auch jetzt in meiner Redaktion einen einzigen Mann und sonst, also wir sind ungefähr 25, 24 Frauen, ein Mann. Und jeder, der möchte, kann logischerweise Kinder kriegen. Aber ich finde diese Verlässlichkeit sehr wichtig. Man wirklich sagt, es kann ja auch sein, dass man ein Jahr raus möchte. Dann kann man oder kann ich das managen, kann sagen, ich hole eine Elternzeitvertretung rein. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Dann funktioniert das und dann kam die Person auch entsprechend wieder zurück. Dann kann man sich darauf verlassen. Für ein Business ist das entscheidend. Es geht nicht darum, dass man jemandem etwas nicht gönnt oder dass man ja irgendwie miesepetrig ist oder chefig ist oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass man ja seinen Job gut managt. Und das ist, wie gesagt, schwierig, wenn man sich auf eine Frau, die ein Kind bekommt, nicht verlassen kann, auf ihr Wort nicht verlassen kann.
Aber wie ist denn grundsätzlich die Situation der Mütter heute in den Redaktionen, also nicht nur in deiner Redaktion? Und wie gehst natürlich du auch als Chefredakteurin und Verlegerin mit diesem Thema um? Du hast jetzt gerade schon erklärt, dass es sich halt um eine Klarheit handeln muss. Aber es gibt ja vielleicht auch mal Frauen, die sagen, ich bin jetzt vielleicht sogar mal, was ist das Maximum? Ich weiß es gar nicht mal, 24 Monate oder so weg.
Sogar
ich glaube,
ja,
oder sogar drei Jahre. Gibt es da für dich auch irgendwo so eine Grenze des Verständnisses?
Ich finde, die Grenze ist da, wo das gesetzliche Grenze auch ist. Also es gibt ja auch durchaus Frauen, die dann ein zweites oder auch drittes Kind bekommen. Auch das habe ich alles schon gehabt. Jetzt nicht in meiner aktiven Verlegerin-Rolle, sondern vorher als nur in Anführungsstrichen Chefredakteurin. Die war dann vielleicht 10 Jahre weg, ne? Weil einfach drei Kinder hintereinander. Und das ist dann so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ganz logisch, ne? Dann natürlich plant man so jemanden nicht mehr ein. Natürlich läuft die aber auch gesetzlich weiter auf entsprechenden der Versicherungsschutz bleibt ja da für solche Frauen, was ja auch total in Ordnung und total okay ist. Da hat man als Arbeitgeber ja, je länger das dauert, desto weniger zahlt man ja auch selber als Arbeitgeber. Da ist ja der Gesetzgeber relativ stark drin und die Krankenkassen. Und das ist für jeden ist das okay. Aber Karriere machen ist natürlich dann schwierig, wenn man immer wieder dann raus ist und neu wieder ansetzen muss. Ich habe aber auch ein Beispiel in der Redaktion. Die Kollegin hat zwei Kinder, die war jeweils ungefähr ein Jahr raus. Die arbeitet wunderbar und ich glaube, das ist gerade jetzt, wo wir sehr viel Homeoffice-Möglichkeiten noch haben, wo wir durch die Pandemie es gelernt haben, auch dezentral zu arbeiten, also nicht immer alle in einem Gebäude zu sein, hat das sehr, sehr viel Positives für Frauen gebracht. Also so negativ die Pandemie war und so schlimm manche Folgen vielleicht auch heute noch sind der Pandemie, so gut war das eigentlich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gilt natürlich auch für Männer, die Care-Arbeit leisten wollen. Und ich habe jetzt eigentlich eher das Thema, dass die Frauen, mit denen ich arbeite, mit denen ich sehr, sehr glücklich schon sehr lange mit den meisten arbeite, weniger das Kinderthema haben, sondern eher das alte Elternpflegethema haben. Ne? Und dass wir schon zwei Kolleginnen nicht verloren haben, weil wir die Möglichkeit haben zu sagen, ja, dann zieh in deinen Heimatort zurück, kümmere dich um deine alte Mutter oder alten Vater und bleib trotzdem an Bord, ne? Arbeite von dort aus. Es geht natürlich nicht bei jedem Job, aber es geht bei vielen Jobs. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Geschenk. Ne? Und anders lässt es sich ja auch heute fast gar nicht mehr regeln in unserer Gesellschaft mit diesem Mangel an Pflegekräften, mit dem Mangel an ja auch humaner Betreuung. Ne? Man möchte ja seine eigenen Eltern auch nicht in ein Pflegeheim geben, in dem man kein gutes Gefühl hat, in dem sie nur noch irgendwie vegetieren und nicht mehr wirklich Freude am Leben haben. Und das ist, glaube ich, ganz schön. Und wir können das natürlich bei uns in unserem Verlag so managen, wie wir das für richtig halten. Wir haben keine starren Strukturen, wir sind kein Riesenkonzern, der ja auch Regeln machen muss, ne, und auch für alle geltende Regeln machen muss, ist mir völlig klar. Aber wir sind ein kleiner Laden und da können wir natürlich auf jeden sehr individuell reagieren.
Ja, ich weiß das auch von meiner Freundin Desiree van Bohlen und Halbach, die ja diesen Verein Desideria hat, wo sie sich um die Angehörigen von Menschen mit Demenz kümmert. Also nicht um den Betroffenen, sondern eben um die Menschen, die im Durchschnitt 15 Jahre so eine dementkranke Person, die sie lieben, begleiten und zu 75% in Deutschland auch eben zu Hause gepflegt wird.
Ja.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein Thema, was man, glaube ich, immer wieder zu wenig anspricht und zu wenig bedenkt. Weil irgendwann sind es eben nicht mehr die Kinder, sondern dann sind es die Eltern, die die Hilfe brauchen.
Und ich kenne keinen einzigen Mann, der sich um seine alten Eltern in meinem Umfeld, sage ich, es gibt sie natürlich, aber keinen einzigen Mann, der sich so aufopfernd um seine alten Eltern kümmert, wie Frauen das tun. Und wie gesagt, ich arbeite fast nur mit Frauen. Das heißt, ich habe das Thema zu 100%. Also bei den Jüngeren ist das Thema Kinderkriegen relevanter. Wobei ich sagen muss, dass in unserem Umfeld, und das hast du vorhin angesprochen, kriegen Frauen Kinder in unserer Verlagsbranche? Es sind eher wenige. Das sind tatsächlich, ist es überschaubar, und die Kolleginnen, die so alt sind wie ich oder älter, haben oft keine Kinder. Also ich habe einige kinderlose Frauen bei mir, die auch raus aus dem gebärfähigen Alter sind, das heißt, die auch keine Kinder mehr bekommen, oder die ganz Jungen, die einfach noch keinen Kinderwunsch haben und ihn dann vielleicht irgendwann verwirklichen, solange sie, ja, ich denke, auch in einer beruflich aufgehobenen Struktur arbeiten können.
Waren denn jetzt bei dir persönlich dennoch Opfer nötig, oder konntest du genau die Zeit mit deinem Baby verbringen, die du dir vorgestellt oder gewünscht hast? Ich konnte das zum Beispiel leider nicht, da meine beiden Kinder jeweils nach 5 Monaten abgestillt werden mussten. Also ich konnte dann einfach nicht mehr länger stillen, weil ich musste meine freiberufliche Arbeit als Kreativdirektorin in meiner eigenen Werbeagentur für Modekampagnen wieder fortsetzen. Weil ich hatte natürlich Angst 1990, 1992, dass meine Kunden mich dann doch vielleicht vergessen könnten. Weil ich war ja diejenige, die es gemacht hat. Ja, ich war ja nicht Administration im Hintergrund. Heute bereue ich es trotzdem so ein bisschen, dass ich, manchmal frage ich mich so, ja, ich habe dann halt dann vielleicht doch diesen Beruf gewählt und nicht die Kinder. Und mein Sohn, der heute 33 ist, der sagt manchmal zu mir, ja Mama, also du hättest dir doch erlauben können, auch vielleicht noch mal ein bisschen länger zu Hause zu bleiben. Also vom Finanziellen her. Aber
darum geht es ja.
Aber ich habe ihm dann versuche ihm dann immer zu erklären, dass dieses Selbstbewusstsein, dass man irgendwie sagt, ja, wieso haben alle auf mich gewartet, so ungefähr. Das hat man nicht, ja. Und gerade wenn man Kinder bekommen hat, dann denkt man ja erst recht, man ist jetzt so ein bisschen in so einem Vakuum, ja, und da weg von allem anderen. Also vielleicht können das Kinder auch einfach nicht so verstehen, weil du natürlich etwas wählst, ja, und
absolut. Also ich glaube, es war Simone de Beauvoir, die mal gesagt hat, niemand wird dich auf dem Totenbett für glänzende Wasserhähne loben. Und das ist genau das. Also was macht man zu Hause? Ja, wenn man kleine Kinder hat, dann verstehe ich das, dass man auch gerne zu Hause ist. Wenn die so 10, 12 sind, dann geht das schon langsam los, dass man nicht mehr so benötigt wird. Dann werden die Freunde wichtiger. Und was macht Mama dann? Ne? Mama hat dafür gesorgt, dass alles läuft. Mama weiß vielleicht auch, wie man managt, einen Haushalt managt und alles, und hatte früher auch mal einen tollen Job. Aber nach 10 Jahren kann ich auch sehr gut verstehen, wenn ein Arbeitgeber dann sagt, was sollen wir denn jetzt mit dir? Das ist einfach so viel passiert in dieser Zeit, dass man da schwer wieder anknüpfen kann in den meisten Berufen, nicht in allen. Also ich glaube, wenn man Krankenschwester ist, weiß man auch nach 10 Jahren noch, wie das geht. Also in pflegenden Berufen vor allem ist, oder in handwerklichen Berufen. Aber sobald es technischer wird oder es um, keine Ahnung, ja, was gibt es heute alles, KI und so, ne, das gab es vor 10 Jahren noch alles gar nicht und ist plötzlich da und man muss irgendwie damit umgehen. Aber ich schweife ab. Nein, bei mir war das so, also wenn ich eins über mich sagen kann, dass ich schon immer sehr klar war. Also ich habe tatsächlich im 5. Monat meiner Schwangerschaft meine Kinder Frau rekrutiert, habe ihr gesagt, sobald das Kind auf der Welt ist, soll sie und kann sie anfangen. Das war dann auch so. Also ich hatte 14 Tage nach der Geburt, habe ich gesagt, okay, nach 14 Tagen, die Zeit möchte ich selber mit meinem Kind genießen und da jetzt auch nicht jemanden immer in meiner Nähe haben, bis auf den Vater natürlich. Und die hat dann eben angefangen und sie ist fast 12 Jahre bei uns geblieben. Das heißt, ich wollte von Anfang an, war mir klar, dass ich kein Au-pair möchte. Ich wollte nicht einen jährlichen Wechsel einer Vertrauensperson für ein so kleines Kind. Das fand ich unzumutbar. Ich verstehe, wenn man ein Au-pair anheuert als Frau oder auch als Mutter, die keinen festen Job hat, aber eben ab und zu mal gerne ein paar Freiheiten haben möchte. Ne? Dann verstehe ich dieses Modell. Aber wenn man Vollzeit berufstätig ist, so wie ich es mir eben immer vorgenommen hatte und wie es nach meinem Empfinden auch nur geht in meiner Rolle, braucht man eine Kinderfrau. Und ich hatte unglaubliches Glück, dass ich eben diese wunderbare Person gefunden habe, dass die so lange bei uns geblieben ist. Und die war für mein Kind natürlich mehr als nur eine einfache Kinderfrau, sondern die absolute Bezugs- und Vertrauensperson neben den eigenen Eltern. Ich habe aber auch gemerkt, dass ein Kind nie daran zweifelt, wer die Eltern sind, wer die Mama ist, wer der Papa ist und wer eben die Kinderfrau ist, ne, seine Ele, die Gabriele heißt sie. Und irgendwann hat er sie sogar gefragt, da war er noch ziemlich klein und sagte, ja, Ele, ich weiß ja, Mama und Papa gehen immer zur Arbeit, aber wann arbeitest du eigentlich, ne? Für ihn war das natürlich keine Person, die arbeitet, sondern das war einfach sein Kompagnon, wenn man so will. Und schöner finde ich, kann es eigentlich nicht sein. Und ich weiß auch, dass man sich sowas auch leisten können muss, ne, weil gerade in unserem Land ist alles teuer. Und dass viele Frauen sagen, es lohnt sich eigentlich nicht, weil ich verdiene gar nicht genug, um überhaupt, es geht ja mit Brutto und Netto, überhaupt so eine Frau bezahlen zu können oder so einen Manny. Es gibt ja auch Männer, die sowas machen. Aber da hatte ich das Glück, dass ich eben sehr jung Chefredakteurin geworden bin, sehr jung auch schon ein sehr gutes Gehalt hatte, mein Mann auch ein sehr gutes Gehalt hatte und hat und wir uns das so auch gut teilen konnten. Und für mich war das eine Investition auch in meine Zukunft. Ne? Auch natürlich kann man sagen, naja, ist aber trotzdem ziemlich teuer und dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Aber dann fehlt einem diese Zeit, es fehlt einem diese Zeit der Berufstätigkeit, auch der eigenen, geht ja nicht nur ums Geld verdienen, es geht ja auch um Bestätigung, um Weiterentwicklung, um Respekt von außen, ne? Weil man natürlich als Mutter jetzt nicht der Putzlappen ist, aber natürlich kann man von einem Kind nicht erwarten, dass es einem täglich dankbar dafür ist, dass man das Essen auf den Tisch bringt. Das wäre ja auch bescheuert, ne? Aber man bekommt eben nicht diese, man bekommt Liebe, ja, natürlich. Und das ist auch unersetzlich. Aber wenn man irgendwie beides haben kann, warum nicht auch beides probieren, so? Und bei uns ist die Rechnung sehr, sehr gut aufgegangen. Ich glaube, also Kinder sind ja Gewohnheitstiere. Wenn ein Kind das nicht anders kennt, es nicht anders kennt, dass die Mutter immer zu Hause ist oder je nachdem immer in den Job geht, dann vermisst es auch nichts, ne? Also ich glaube, wenn ich meinen Sohn, der ist 15, heute fragen würde, du, hätte ich mal ein bisschen mehr zu Hause bleiben sollen früher, dann würde er sagen, spinnst du? Was willst du denn hier? Ne? Also ich hatte ja immer alles und also er hatte ja immer alles und wurde gut versorgt, wurde geliebt oder wird geliebt von seiner Nanny. Von seinen Eltern natürlich auch und hat nie Defizite gespürt und findet das, glaube ich, das ist auch ein Invest in gerade Erziehung von männlichem Nachwuchs, dass die wieder sehen, die Frauen, die arbeiten auch Vollzeit, ich suche mir lieber eine Frau, die das auch macht, als eine, die immer nur zu Hause ist und mit der ich vielleicht nach 10 Jahren nichts mehr zu reden habe, weil die immer nur zu Hause ist. Ich rede nicht über die Frauen, die sagen, ich mache viel ehrenamtlich, ich engagiere mich, ich habe vielleicht auch Interessen, die einen Beruf ersetzen. Das gibt's ja auch alles. Ne? Das ist ja immer die Frage, kann man sich das leisten, will man das und so. Aber ich glaube, so nur zu Hause zu sein, nur für den Haushalt und die Kinder zu sorgen, das rächt sich früher als später.
Gibt ja auch diese, finde ich, fantastische Miniserie Expat mit Nicole Kidman. Die spielt ja in Hongkong, wo ich finde, in einigen Szenen so deutlich wird, dass sie irgendwann auch eine gewisse Eifersucht entwickelt auf diese Nanny, die ja direkt hinter der Küche lebt und um sich, um das, die Kinder kümmert. Und sie natürlich nur in der Arbeit ist, weil deshalb ist sie ja dort in Hongkong. Also sie kommt, glaube ich, von an Amerika eben in dem Film. Und das ist ja auch so ein Thema, dass man das dann auch schafft. Also dass man weiß, das Kind hat eben auch eine Nähe zu dieser Kinderfrau. Also ja. Ich hatte auch eine Kinderfrau, ich hatte Gott sei Dank auch meine Eltern, die ganz in der Nähe waren und die sich fantastisch auch gekümmert haben und natürlich auch den Vater, aber der musste ja auch arbeiten. Aber diese gegenüberliegende Kinderfrau, zu denen, die dann immer gegangen sind, Also ich habe dann nicht so oft übernachtet, eher bei meinen Eltern. Aber die besuchen die heute regelmäßig und die lieben die über alles. Und
das ist doch was Schönes. Also warum sollte man darauf neidisch sein?
Ja. Aber es könnte einem passieren. Vielleicht. Also ich meine, es ist Glück, wenn es einem nicht passiert. Aber ich glaube, wenn man plötzlich vielleicht so merkt, ich hätte vielleicht mit meinem Kind auch bestimmte Momente, keine Ahnung, Buch vorlesen, bevor sie ins Bett gehen. Aber dann kommt man vielleicht nach Hause und dann sind sie schon im Bett und schlafen schon.
Gell? Aber es ist ja nicht zu 100% so. Also ich habe meinem Sohn auch immer sehr viel vorgelesen. Und damals waren die Arbeitstage echt noch länger, dadurch, dass man natürlich immer ins Office fahren musste. Und unser Office war jetzt nicht direkt um die Ecke hier in der Innenstadt. Das heißt, ich habe dann auch schon eine halbe Stunde immer gebraucht, bis ich dann zu Hause war. Also vor 7:30, um 8 war ich eigentlich nie daheim. Und ja, Kinder haben ja einen sehr unregelmäßigen Rhythmus. Dann sind sie mal im Bett. Aber auch Kinder kann man so ein bisschen steuern danach. Ne? Natürlich sollte man sie nicht künstlich wach halten, bis Mama dann zu Hause ist. Aber ich hatte wirklich viele schöne, intensive Momente, die ich sehr, sehr schätze. Ja. Und bereue wirklich nichts. Also es gibt keine Situation, von der ich jemals gesagt habe, selbst die ersten Schritte, wenn ich die nicht mitkriege, so what? Ne? Also ich meine, es gibt Handykameras, dann filmt man das. Wenn man nach Hause kommt, kann das Kind immer noch laufen. Ne? Also insofern ist es irgendwie, ich glaube, da muss man dann, ich finde das ein bisschen gefühlsduselig. Ne? Also das ist so, vielleicht bin ich da auch sehr nüchtern. Ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen, wenn manche Frauen oder auch Männer dann ein bisschen traurig sind. Ich glaube, wir unterschätzen auch die Männer, was das angeht, ne? Weil sie ja traditionell eher die Arbeitnehmer sind, die eben nicht viel zu Hause sind und immer noch, das ist einfach statistisch so in Deutschland, das Geld verdienen. Viele Frauen arbeiten nicht oder nur in Teilzeit. Nach wie vor ist das so. Und ich glaube, dass wir das gar nicht so ernst nehmen, dass viele Männer das auch vermissen, ne? Also eben auch mehr Zeit mit den Kindern zu haben. Das tun wir oft so ab, ne? Weil wir denken, na ja, die verwirklichen sich ja, die haben ja alles, denen geht's ja gut. Aber ich glaube, es gibt auch viele Männer, die gerne tauschen würden. Und das zuzulassen auf diesem Weg ist unsere Gesellschaft ja glücklicherweise, ne? Also wir wollen das Rad der Geschichte hoffentlich nicht zurückdrehen, auch trotz der ganzen politischen Entwicklungen, die wir gerade durchleben. Ich glaube, wir sind wirklich in einer Gesellschaft angekommen, ist das, wenn jemand das möchte, ist das auch gesellschaftlich akzeptiert.
Und wie hat dich in deinem Inneren das Mutterwerden, das Muttersein, die Geburt vielleicht, wie hat dich das verändert, also als Mensch?
Ja, also ich wurde ab und zu mal gefragt von Kolleginnen, die dann eben oder auch Freundinnen, die dann ihr erstes Kind nach mir bekamen, wie das denn so ist, ein Kind zu haben. Und meine Antwort war dann immer, du wirst eine Liebe spüren, die du so noch nie gespürt hast, also die du gar nicht kennst. Das ist nicht vergleichbar mit einer Liebe zu einem Mann, zur Freundin, zur sonstigen Familie. Und das ist das Schöne und das ist etwas, was kinderlose Frauen logischerweise nicht erleben können. Ne? Vielleicht kümmern sie sich auch um Kinder von Geschwistern oder betreuen andere Kinder, aber das ist so, dass die Liebe zu dem eigenen Kind, dieses ganz bedingungslose und innige, das ist, glaube ich, etwas, das ist ein großes Geschenk und wenn man das erleben darf, dann sollte man das unbedingt probieren beziehungsweise wagen, passt, glaube ich, besser das Verb. Und das ist es eigentlich. Ne? Und natürlich ist es auch am Anfang viel Schlaflosigkeit und Sorge und man hat natürlich auch manchmal Angst oder Sorge um das Kind, wenn irgendwas ist, wenn sie krank sind oder wenn irgendwas passiert ist, dann leidet man wirklich mit. Ne? Also ich glaube auch da die Empathie, das Mitleiden ist viel stärker ausgeprägt bei einem eigenen Kind als bei jedem anderen Menschen. Und das ist so, ne, wenn ihnen irgendwas wehtut, man würde sich am liebsten selber dafür ins Feuer werfen und sagen, ich übernehme deine Schmerzen oder ich übernehme dir das ab, aber das kann man logischerweise nicht und man muss Kinder ja auch dahingehend erziehen, dass sie solche Dinge durchleben und dass sie überleben. Aber das ist mit dem eigenen Kind auch ein anderer Aspekt noch. Es ist schön, man durchlebt seine eigene Kindheit und seine eigene Jugend auch nochmal. Man vergisst so vieles und mit einem eigenen Kind oder mit eigenen Kindern sieht man, ach ja, ich erinnere mich, das war ja damals ähnlich oder es war ganz anders. Und das ist auch schön. Also man wird an sein jüngeres Ich sehr erinnert. Und gerade wenn man noch mit dem Vater zusammenlebt, was ja viele Ehen sind ja getrennt oder viele Partnerschaften, aber man sieht dann auch so ganz krass, kann man schon fast sagen, so die Eigenschaften des Partners, die eigenen Eigenschaften, wie das so in einem Mensch zusammenmorpht. Also das ist wirklich, als würde man zwei Farben zusammenkippen, blau und gelb, und daraus wird grün. Also das ist tatsächlich, ist es so bei einem Kind, ne? Egal, ob das die Form der Zähne ist, bis hin zu den Beinlängen, bis hin zu Charaktereigenschaften, wie sehr sozial zu sein oder weniger sozial zu sein. Also das ist etwas, was man, finde ich, sehr, sehr gut ablesen kann.
Dein heute 15-jähriger Sohn ist ein Einzelkind. Du wolltest aber nie mehr Kinder haben.
Nee, also ich habe überlegt immer mal so, ach ja, vielleicht ein zweites oder so. Aber irgendwie hat sich das dann aufgrund auch der Karriere, der Jobsituationen nicht mehr so richtig ergeben. Und ich war auch wirklich glücklich mit dem einen Kind oder bin glücklich mit dem einen Kind. Natürlich haben Kinder immer so ein Alter, das ist meistens so zwischen 5 und 8, wo sie fragen, ob sie noch ein Geschwisterkind bekommen. Und dann, wenn sie so ein bisschen älter sind, dann fragen sie eher lauernd, ob es eventuell noch ein Geschwisterkind gibt und wollen es eigentlich nicht mehr, ne, weil sie natürlich der Einzige oder die Einzige bleiben wollen. Hätte ich jetzt natürlich jetzt auch nicht am Wunsch des meines ersten Kindes ausgemacht, ob dann noch ein zweites Kind folgt. Aber ich war eigentlich sehr glücklich und bin sehr glücklich mit der kleinen Familie. Ne, und da war der Wunsch einfach nicht übermäßig, das alles nochmal zu erleben. Also ich sag immer, wenn man ein Kind bekäme mit 5, also wenn es so weit ist wie mit 5 Jahren, dann hätte ich gern noch 2 oder 3 mehr genommen. Aber dieses Alter von 0 bis 5 ist trotz guter Betreuung, trotz vielerlei Dinge, die wir genießen und nutznießen können, weil es uns eben gut geht, ist trotzdem für Eltern, vor allem für die Mütter, extrem körperlich und in vielerlei Hinsicht wirklich anstrengend.
Du warst bis 2012 die Chefredakteurin der Cosmopolitan. Warum hast du nach 7 erfolgreichen Jahren diesen so mächtigen Posten losgelassen und bist sogar auf die andere Seite zu einem Modelabel, nämlich S. Oliver, gewechselt, für welches du freiberuflich das Marketing und das TV-Sponsoring betreut hast? Was hast du dir erhofft, erträumt, was dir die Chefredaktion bei der Cosmopolitan nicht bieten konnte?
Also wenn man mit 29 so einen Job beginnt und 7 Jahre hochgerechnet, ist man 36, wenn als der Job dann eben endete. Ich glaube, es hatte sich in diesem Zyklus auserzählt. Na, 7 Jahre, einen solchen Titel, 12-mal im Jahr, die Geschichten, man weiß, Cosmopolitan, da geht es viel um Liebe, um Partnerschaft, natürlich auch Gesundheitsthemen und so weiter. Also das ist schon, da muss man sich schon nach vielen Jahren doch auch immer wieder motivieren, nochmal diesen ganzen Circle da durchzugehen oder zu durchleben. Und es hatten sich auch in der Redaktion ein paar Sachen verändert. Also es gibt ja immer so eine Summe aus vielen Gründen, weswegen man dann sagt, ach, jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, was anderes zu machen. Und das ergab sich eben mit diesem Angebot von Bernd Freier. Bernd Freier ist der Inhaber von S. Oliver und einigen anderen Marken. ein interessanter, spannender Typ und ihm da in Marketing-Themen zu unterstützen, weil ich gedacht habe, ach Mensch, jetzt war ich die ganze Zeit Journalistin, aber ich weiß ja auch, wir haben ja damals auch schon mit Werbekunden zusammengearbeitet, auch bei der Cosmopolitan, also ich kannte die andere Seite auch so ein bisschen zumindest und habe gedacht, das ist spannend, es gab damals die Fernsehshow und deswegen wurde ich da auch rekrutiert, also ich hatte mit Cosmopolitan ja die Partnerschaft mit Germany's Next Topmodel aufgebaut und ausgebaut, das war sehr erfolgreich und war ja auch selber im Fernsehen, also war in der Sendung, habe da diese Finalshootings gemacht und so weiter. Insofern fand der Bernd Freier das sehr passend. Der hatte damals eine Show, Fashion Hero hieß die, auf ProSieben mit Claudia Schiffer. Und da sollte ich dann eben Teil der Jury sein. Und so habe ich gedacht, ja, das kann ich, das mache ich. Und das war so der Einstieg in diese Zusammenarbeit, die sehr gut war. Und die Industrie, muss man da auch dazu sagen, zahlt auch noch mal besser als Verlage zahlen. Also war das auch finanziell ein Win-Win. Und das habe ich ausprobiert und das war gut und diese Show lief leider ja nur relativ kurz, ich glaube so ein gutes halbes Jahr und wurde dann wieder eingestellt, weil sie nicht besonders erfolgreich war. Claudia Schiffer ist eine wunderschöne Frau, ein ganz tolles Model, aber sie ist jetzt nicht so ein Fernsehmensch. Das war eigentlich so das Learning daraus. Also muss ja, Heidi ist sehr schlagfertig, Heidi ist sehr lustig, Heidi macht auch wirklich eine Show, ne? Die hat das wirklich begriffen, wie es geht und dafür ist dann Claudia Schiffer ein zu zurückhaltender, ja, feinsinniger Mensch, als dass sie so, ich sag jetzt mal, fernsehgerecht auftreten würde.
Nach einem Jahr zog es dich doch wieder in den Journalismus. Der damalige Chefredakteur Kai Diekmann der Bild-Zeitung, mit dem du schon viele Jahre befreundet warst, bot dir 2013 die Stellvertretung der Chefredaktion in Berlin an. Du bist diesem verlockenden Angebot gefolgt und pendeltest daraufhin zwischen München und Berlin. Nur am Wochenende konntest du deinen Mann und deinen damals dreijährigen Sohn besuchen. Nach einem halben Jahr war aber Schluss. Wurde dies am Ende dann doch ein bisschen zu viel des Guten?
Ja, so kann man das sagen. Also in jederlei Hinsicht. Also ich hatte das immer noch so im Kopf, weil ich ihn ja bei Springer gelernt hatte, den Kai sehr schätzte und auch viele dieser Kollegen in der Bild-Chefredaktion noch kannte. Also ich war nicht Stellvertreterin des Chefredakteurs, sondern stellvertretende Chefredakteurin. Großer Unterschied bei Bild. Also von den Stellvertretenden gibt es 12 oder gab es damals 12 und dann gab es eben 2 Stellvertreter. Genau, das um das einmal klarzustellen. Also es war so sozusagen die drittmächtigste Ebene in der Redaktion der Bild-Zeitung. Und ich hatte das immer im Kopf. Ich habe da auch sehr, sehr gerne früher gearbeitet. Ich habe eben ein gutes Verhältnis immer zu Kai gehabt, also ein sehr kollegiales, freundschaftliches Verhältnis. Und deswegen habe ich gedacht, ach, das funktioniert bestimmt. Und das ist ja jetzt auch, was die Größe und den Umsatz und die Marktmacht betrifft, ja auch nochmal ein deutlich größeres Ding als eine Cosmopolitan. Insofern, ich probiere es mal. Und es war eine Überforderung. Es war eine Überforderung meiner selbst, meiner Kondition, aber auch in dem, was da verlangt wurde. Und ich habe das sehr spannend empfunden. Also ich bereue es auch nicht, das gemacht zu haben, sondern es war sehr spannend. Also ich habe wirklich einen großen Respekt vor der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen dort, weil es ist wirklich hardcore anstrengend. Das ist ein irre stressiger Job. Man ist eigentlich vom Aufwachen bis zum Einschlafen ist man in diesem Job. Also es ist nicht so, dass man Freizeit hat, sondern man wacht meinetwegen um 7 auf mit den ersten Nachrichten, mit der ersten News-Show und so weiter und dem Frühstücksfernsehen. Fernsehen und so, ne? Und man versucht natürlich immer zu überlegen, ah, ist das ein Thema, ist das kein Thema? Also es rattert die ganze Zeit und das natürlich als junge Mutter mit einem Kind in einer anderen Stadt. Ich sag jetzt mal, ich konnte mich in Berlin sehr auf den Job konzentrieren, das war das Gute daran, aber das war dann schon sehr hart, einfach den Kleinen in dem Alter nur am Wochenende zu sehen. Ab und zu gab es natürlich auch noch Wochenenddienste und so, also deswegen, das war dann schon einfach nicht machbar und da muss ich mir eingestehen, das war nicht die falsche Entscheidung, aber es war eine Entscheidung, die man dann besser früher als später reversibel beziehungsweise beendet und sich was anderes sucht.
2014 kam ja die Position in dein Leben, die du noch heute innehältst. Du übernahmst die Chefredaktion des Luxusmagazins Madame mit Sitz hier in München. Inzwischen nennt man dich in der Branche sogar anerkennend Madame Winter, denn das erfolgreiche Magazin trägt ganz und gar, finde ich zumindest, deine individuelle Handschrift und spiegelt deinen Stil. Zudem bist du in der Öffentlichkeit mehr und mehr das auch das Gesicht der Marke geworden. Ich höre zum Beispiel immer Klassikradio, da hast du ja auch mal ein paar kleine Modetipps auch veröffentlicht. Also du bist die Madame, sagen wir mal so. 2021, 7 Jahre nach dem Start als Chefredakteurin, hast du zusammen mit 3 Partnern die Medienmarke Madame übernommen und wurdest als Gründungsmitglied Co-Gesellschafterin der Beautiful Mind Media, mit der ihr die gedruckte und digitale Ausgabe des Magazins Madame und auch Monsieur, kommt nicht so oft raus, publiziert, sowie auch in den Bereichen Events und Markenkooperation aktiv seid. Was hat dich in den doch wirtschaftlich eher etwas schwierigeren Zeiten nach der Pandemie und mit der Digitalisierung dennoch dazu bewegt, diesen, finde ich, so mutigen Schritt zu wagen?
Mhm. Ja, es ist zwar eine Phrase, aber Krise ist ja auch immer eine Chance, ne? Und das war tatsächlich, ich meine, das war die Krisensituation, die Pandemie, Corona in den Jahren 2020, 2021. Also das sind ja viele Unternehmen einfach entweder brutal den Bach runtergegangen oder sie haben sich relativ schnell neu erfunden. Und wir gehörten zu denen, die sich neu erfunden haben. Also wir hatten eine gute Möglichkeit. Damals der Bauer Verlag wollte eben 2020 das Magazin verkaufen, weil Bauer, das weiß man als Fachmensch, hat ja eher TV-Programmzeitschriften, Frauen-Weekly-Zeitschriften. Da passte die Madame sowieso nicht so optimal in das Portfolio hinein. Und da unsere Erlösstruktur sehr, sehr anzeigenkundengetrieben ist, aus dem Luxury-Segment, war natürlich durch die Pandemie noch stärker betroffen, weil viele der Luxusanzeigenkunden haben ihre Budgets reduziert oder sogar ganz zurückgezogen, weil niemand wusste, ob die Stores jemals wieder aufgehen, so, ne, und die Leute kaufen und kaufen können. Und insofern war das eine gute Situation, also natürlich auch eine schwierige, aber auch eine gute Situation für uns. Die Yvonne Bauer hat damals gesagt, ihr liegt sehr viel daran, dass die Madame in guten Händen bleibt. Ich hatte das schon 6 Jahre gemacht zu dem Zeitpunkt, fast 7 Jahre. Und sie hat gesagt, du bist die Madame, die Madame bist du. Irgendwie müsst ihr zusammenbleiben. Ne? Und insofern konnten wir da gut verhandeln mit dem Verlag, konnten die übernehmen, ohne uns jetzt irgendwie bis in die 5. Generation zu verschulden, haben tatsächlich auch alle übernommen. Also die, und das war der zweite Grund, warum habe ich das gemacht, weil ich einfach so viele tolle Kolleginnen und Kollegen sonst hätte zurücklassen müssen. Und das wäre total auseinandergebrochen. Ich glaube, wenn der Titel an einen anderen Verlag, einen größeren Verlag verkauft worden wäre, wären auch viele nicht mehr mitgegangen. Und das war mir wichtig. Also und ich hatte dann eben mit meinen Partnern zusammen eben nicht alleine das Risiko, sondern wir konnten es dann dadurch auch ein bisschen auf eben 4 Schultern verteilen. Und das war eine optimale Konstellation, das zu starten. Natürlich hätte das schiefgehen können, natürlich hätte die Pandemie länger dauern können, natürlich hätten der digitale Umbruch noch schneller stattfinden können, sodass Kunden wie Chanel oder wie Armani sagen, na, Print, das machen wir eigentlich gar nicht mehr, wir gehen nur noch ins Digitalgeschäft hinein. Aber so ist es nicht passiert, im Gegenteil. Also viele dieser Luxusmarken gehen eigentlich stärker wieder ins Printgeschäft zurück. Und zudem bieten wir ja auch digitale Plattformen an. Also das heißt, es ist eigentlich alles da, was so ein Kunde haben könnte. Wir haben die Zielgruppen, die eben vermögende Leserinnen und Leser. Das ist kein Selbstzweck, sondern das ist einfach unsere Nische, ne, weil auch da die Kunden, also ich sage jetzt mal die Kunden von der Maximilianstraße, das sind die Marken, die eben auf der Maximilian oder im Hamburg Neuer Wall oder Berlin Kudamm sitzen. Und die wollen natürlich ein Umfeld, das den Marken entsprechend ist. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren das ganz gut geschafft, das Magazin so persönlich, wie es immer war, auch zu belassen mit so einer Expertise. Ich habe eine sehr, sehr tolle Stellvertreterin, die Simone Herrmann, die wirklich mit irrsinnig viel Expertise und Herzblut und so weiter als Blattmacherin an Bord ist und die sich um wirklich jedes kleinste Detail kümmert. Und Perfektion liegt im Detail, ne? Und das sind Dinge, die machen nicht mehr so viele. Also viele Redaktionen sind verkleinert worden, vieles ist ausgelagert worden oder auch ganz Hefte, die ganz woanders gemacht werden und gar nicht mehr irgendwie von der ursprünglichen Redaktion. Und das haben wir nicht gemacht, wir haben genau das Gegenteil gemacht. Und ich glaube, das beschert uns diesen Erfolg und auch diesen Zuspruch und diese Liebe und Wärme, die uns entgegenkommt. Es ist einfach insgesamt ein tolles Team, das das alles macht. Das bin ich nicht alleine. Und ja, ich bin sicher das Gesicht. Ich bin sehr viel draußen. Ich spreche natürlich auch viel auf Events und mit Kunden und so weiter. Es ist so, meine Rolle ist eigentlich die der Außenministerin. Und die gefällt mir auch gut, weil ich auch die Madame, das ist ja jetzt, wenn 2014 angefangen hat, kann man ja schnell durchrechnen, bin ich auch schon sehr lange dabei, 12 Jahre. An Bord, da ist es auch gut, wenn sich die Rollen immer mal verändern, ne? Und das ist eben durch diese Verlegerrolle, durch verschiedene andere Projekte, die wir auch in dem Verlag machen, in der Beautiful Minds Media, haben wir demnächst oder in diesem Jahr Frühling noch ein ganz großes neues Projekt, das wir starten. Also insofern ist es mir auch nie langweilig geworden, ne, sondern es kam immer irgendwie neue Rollen dazu, neue Aufgaben dazu und das macht mir Spaß, also diese konstante Veränderung.
Hattest du denn trotzdem dann manchmal, also zumindest am Anfang, so ein bisschen schlaflose Nächte?
Sicher, ja, sicher. Also natürlich hat man schlaflose Nächte, wenn man weiß, man muss 20, 25 Gehälter bezahlen. Aber ich habe immer ganz stark auch an den Erfolg geglaubt. Also ne, ich habe nie geglaubt, dass das schiefgehen kann. Also dass es wirklich schief geht, darüber habe ich keine Sekunde nachgedacht.
Also keine Zweifel.
Nein, ne, weil ich von dem Produkt, von dem, was wir da machen, extrem überzeugt bin und war damals auch schon. Und eigentlich, ne, es ist natürlich ist es normal zu zweifeln oder auch aufgrund des Workloads manchmal schlaflose Nächte gehabt zu haben. Aber auch das verbessert sich mit dem Alter, kann ich ganz weise sagen. Je älter man wird, desto gelassener, in meinem Fall zumindest, wird man und desto routinierter in gutem Sinne, ne? Nicht, dass man immer alles gleich macht, sondern routinierter, indem man auch mit extremen Situationen gelassener umgeht.
Inzwischen erscheint ja in eurem Verlag auch die Madame Arabia. Bist du bei der Entstehung von den Ausgaben auch involviert oder übergibt man das mehr so jemanden und dann ist das einfach wie so eine Art Lizenz, die Nehmer? Wie nimmst du die arabischen Frauen wahr? Oder hast du damit eigentlich gar nicht viel zu tun?
Doch, aber die Madame Arabia erscheint gar nicht in unserem Verlag. Das ist tatsächlich eine Lizenzvergabe, also eine Lizenzausgabe, die bei Arabian Publishing Media erscheint. Das ist ein Verlag aus Abu Dhabi. Und es kam zustande, diese Liaison, weil ich die Verlegerin Asma Al-Fahim kennenlernte in Südfrankreich bei den Filmfestspielen, genau. Und wir uns unterhielten und sehr mochten und dann einfach relativ schnell überlegt haben, was wir zusammen machen können. Und so kam diese Lizenzvergabe zustande, weil die Madame hat weltweit sonst keine Lizenz vergeben. Und das klappte alles super reibungslos, total entspannt, möchte ich fast sagen. Und die bekommen von uns allen Content, den wir herstellen, also alle Inhalte, die bei uns erscheinen, dürfen die übernehmen. Es passt natürlich nicht immer alles, weil ja die Zone etwas wärmer ist. Also allein die Mode muss ab und zu einfach eine andere sein. Und natürlich kulturell, manches, was wir machen, ist schon spannend für die, aber manches eben auch nicht. Das heißt, die suchen sich natürlich ihre eigenen Geschichten auch. Und es ist sehr schön. Das ist ein Quarterly, also erscheint 4-mal im Jahr. Auch die machen natürlich alles, was digital drin und drum und dran ist. Und das ist für uns ist das schön, also weil wir einfach ein Lizenzgeschäft haben, mit dem wir eben relativ wenig Arbeit haben. Du hast gefragt, wie erlebe ich die arabischen Frauen? Also ich bin, seit ich Asma kenne, schwer begeistert. Hätte das nie gedacht. Ich hatte überhaupt keinen Einblick, außer als Touristin im Urlaub. Hatte ich keinen Einblick in diese Gesellschaft beziehungsweise auch in die, also habe da näher Frauen kennengelernt, die dort eben auch Business betreiben. Und die Asma ist ein wirkliches Phänomen. Die ist 40, hat 5 Kinder, hat jetzt gerade noch ein Kind bekommen und betreibt verschiedene Businesses. Also sie hat eben ihren Verlag, sie ist die Chairwoman des Women's Business Council in Abu Dhabi. Sie ist eine Emirati, also sie kommt von dort und sie schwebt so zwischen diesen beiden Welten. Also in Südfrankreich hat sie natürlich völlig unverschleiert und im Abendkleid und Champagnerglas in der Hand gestanden. Und wenn man sie dort trifft, ich habe sie dort schon besucht, auch bei sich zu Hause und im Büro, da ist sie natürlich anders, aber sie ist nicht weniger selbstbewusst. Also sie trägt eine Kopfbedeckung und trägt auch diesen weiteren Mantel, den dort viele Frauen tragen. Aber das ist für sie keine Einschränkung, sagt sie zumindest. Das ist einfach ein Stück Kultur und ein Stück für sie auch Respekt gegenüber der Gesellschaft, die dort eben lebt und die ja, man darf nicht vergessen, die Emirate sind gerade mal 50 Jahre alt. Ne? Die sind vor 50 Jahren erst entstanden. Der Sheikh Al-Sayed hat ja die Emirate gegründet vor 50 Jahren und was da alles seitdem entstanden ist und was für einen Weg die gemacht haben. Ich meine, bei uns sind Frauen in den 40er, 50er Jahren auch noch deutlich schlechter behandelt worden als heute. Und ich finde, wenn man da zurückblickt, was da auch, was für coole Frauen, was für coole Businessfrauen, das ist auch kein Einzelschicksal, die Asma, sondern da gibt es sehr, sehr viele Frauen, die machen ihr Business und völlig ungestört. Also da geht es nicht darum, oh, das macht jetzt eine Frau, wie das bei uns ja auch oft noch gefeiert wird, so, sondern ja, klar, ne, das sind sehr selbstbewusste, sehr coole Frauen, die ich da bis dato treffen konnte und sind auch dadurch, dass da vieles nicht so festgefügt ist wie bei uns, viel freier sogar. Ne? Also natürlich nicht freier in anderer Hinsicht, was eben so diese traditionelle Rolle als Mutter oder auch als in den Erwartungen, wie hat eine Frau so auszusehen oder sich zu kleiden, zumindest in der Öffentlichkeit, das ist sicher anders als bei uns, aber ich denke, so im Business, im Denken, im Vorankommen ist es sehr modern. Und die vermögenden Familien schicken ihre Kinder natürlich auch alle auf Universitäten, in der ganzen Welt. Das heißt, der Bildungsstand, der wohlgemerkt, der vermögenderen Leute ist sehr, sehr hoch und sehr international.
Und es gibt ja dieses Jahr sogar noch ein neues Baby in eurem Verlag. Ihr habt die Lizenz für Tea, dem Style-Magazin der New York Times, erworben, in dem sich alles um die Themen wie Stil, Kultur, Kunst und Design dreht. Du übernimmst hier die Funktion des Publishing Directors. Gibt es denn überhaupt noch Bedarf an einem weiteren Stilmagazin, so wie das Icon der Welt am Sonntag oder das FAZ-Magazin? Gibt es denn noch genügend Anzeigenkunden, die dafür dann erneut Budgets freimachen?
Ich glaube, das ist so, als würde man eine Frau fragen, brauchst du echt noch eine neue Handtasche? Und natürlich sagt man, ja, brauchen, was brauche ich schon, aber haben möchte ich sie, ne? Und das ist natürlich, ist so ein Magazin, wenn ich jetzt nur mal erstmal über das gedruckte Produkt rede, also 4-mal im Jahr Tea Germany, nennen wir es, also Tea, the New York Times Style Magazine Germany. Ist es auch ein bisschen ein Luxusprodukt und ein Distinktionsmerkmal? Also wir werden das auch sehr aufwendig produzieren, also mit sehr gutem Papier, eher in so einem Coffee Table Look and Feel. Und ich glaube, dass und fokussieren tatsächlich auch eher die Gen Z, sind natürlich glücklich, wenn auch die Älteren zugreifen und es gerne lesen, aber so vom ganzen Vibe wird es eher so eine Person um die 30 ansprechen. Und ich glaube, dass gerade diese Generation, die zwar sehr digital konsumiert, und auch wir bieten natürlich mit Tea auch die digitalen Plattformen mit an, aber gerade bewusst oft auch in das Analoge wieder zurückgeht. Da gibt's ja viele Trends, ob das jetzt die Schallplatte ist oder die Vintage-Kleidung. Man bedient sich dann auch wirklich gerne an Altem und an Traditionellem fast, und Print ist ja fast ein bisschen traditionell. Das ist dann eher ein Zeichen dafür, dass man vielleicht auch mal Ruhe braucht und dass man nicht so beschallert werden möchte von links, von rechts, von oben, von unten und von der KI, und ständig ist irgendwas, wenn man am Bildschirm sitzt, ist ein anderes Konsumieren, genau, als wenn ich ein gedrucktes Produkt in der Hand habe. Und für uns ist es aber auch ganz wichtig zu sagen, es ist nicht nur ein Magazin, sondern es ist eine Erlebniswelt. Das ist, deswegen sagen wir auch nicht, wir suchen jetzt Abonnenten dafür, sondern wir suchen Members, also Mitglieder, die in unserer Tea-Community sind. Und die konsumieren im Zweifelsfalle unsere Website, unsere Social-Media-Kanäle, natürlich unser Magazin, die kaufen unser Merchandise, ne? Auch das machen wir, fangen mit so einer Cap an. Wir machen Events für die Zielgruppe, ne? Digital-Events, analoge Events. Also das heißt, wir denken das wirklich 360 Grad. Und ich glaube, dann hat man eine gute Chance. Und natürlich ist die New York Times eine Brand, die weltweit, glaube ich, bekannteste Media-Brand, mit der man schon mal mit sehr viel Rückenwind auch in so einen Markt startet. Weil ich glaube, auch eine 15-Jährige weiß, was die New York Times ist, und ein 70-Jähriger sowieso. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir sowas Neues machen jetzt, dann das. Ne? Dann, das war auch für uns ein Riesenkompliment, dass sich New York, also die Lizenzabteilung der New York Times, für uns entschieden hat, weil sie eben genau das sieht bei uns. Wir können qualitativ hochwertigen Journalismus, und wir können Stil. Das beweisen wir Monat für Monat mit unserer Madame, mit unserem Monsieur, und genau das hat die bei uns begeistert oder für uns begeistert. Und deswegen starten wir da auch jetzt schon. Ne? Du hast gerade gefragt, wollen denn die Anzeigenkunden auch noch einen neuen Titel? Ja, anscheinend ja. Also wir haben schon sehr, sehr viele Einbuchungen. Es gibt schon sehr, sehr viel Umsatz, den wir machen, obwohl überhaupt noch gar kein Heft erschienen ist. Das geht ja erst im 19. März, ist der Erstveröffentlichungstag des Magazins, und Ende Februar geht die Website online. Also man sieht jetzt schon was, wenn man auf Tea Germany schaut. Aber das ist auf jeden Fall eine schon jetzt positive Story.
Und es sind ja als Zielgruppe Männer und Frauen.
Genau, also genderfluid, wie man neudeutsch sagt.
Wir sprechen
Frauen wie Männer, natürlich alles dazwischen und darüber und darunter an. Also jeder ist im Prinzip angesprochen. Es ist immer so ein bisschen ein Schwerpunkt, was wir da quarterly machen, ob es mehr um Women's Fashion geht oder Men's Fashion oder um Reisen oder um Design. Also da gucken wir schon, dass wir das alles abdecken. Und eben 100% der Menschen, wenn es jetzt ums Geschlecht geht, auch ansprechen.
Arbeitest du eigentlich für deine kreativen Prozesse auch mit KI?
Oh ja, also wir nutzen, ich meine, Google ist ja mittlerweile auch schon KI oder nutzt KI. Aber ja, natürlich nutzen wir ChatGPT weniger, um uns das Schreiben von Artikeln abnehmen zu lassen, weil das funktioniert nämlich nicht so gut, weil ChatGPT natürlich nur Altes wiederkaut und wiederkäut. Es ist eher wie eine verbesserte Suchmaschine. Ne, wenn man schnell mal ein Quote sucht, man hat irgendwas im Kopf und denkt so, was hat der nochmal, der Bert Brecht? Man weiß, in welchem Buch es stand und in welchem Zusammenhang es ging, und da kann man natürlich auch sagen, macht Google auch, aber Google macht es nicht so gut. ChatGPT ist mittlerweile sehr, sehr gut. Und wo ChatGPT mir immer hilft, ist so beim Strukturieren. Wenn ich irgendwie größeren Themenkomplex habe, das schon mal vorzusortieren oder Verträge zu lesen. Wo sind denn die Klinken in Verträgen? Da braucht man natürlich eine geschlossene KI dafür. Da sollte man nicht ChatGPT dafür benutzen, weil das wird ja alles in das große Universal, in diesen großen Universalspeicher eingespeichert. Aber da gibt es ja mittlerweile schon auch geschlossene Lösungen. Also ja, natürlich. Also das wäre so, als würde man, hätte man vor 10 Jahren kein Google benutzt, so, ne? Und das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, einfach eine große Hilfe, ein Beschleuniger für viele Prozesse.
Aber ich hatte, vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gemacht, ich hatte ja gefragt, die kreativen Prozesse. Also das heißt, ist da denn KI schon ein Thema? Also dass man vielleicht auch mal sagt, okay, ich habe zwar einen ganz tollen Fashion Director oder Direktorin, oder aber vielleicht spuckt ja die KI auch mal eine interessante Modestrecke. Also nicht, dass man sie nicht mehr selber fotografiert. Klar, kann man auch vielleicht machen, aber ist vielleicht noch ein bisschen weit her, weil man ja die richtigen Outfits braucht. Aber dennoch so die Ideen, einfach, dass man so sagt, ach, was könnte man denn noch im Studio so machen? Oder hast du da Erfahrungen mit?
Also ja, haben wir auf jeden Fall. Also wir probieren natürlich auch immer alles aus, was neu ist, ob das jetzt so visuelle KIs wie DALL-E oder ähnliche Programme sind. Was überhaupt noch gar nicht funktioniert, sind Modestrecken. Das sieht gruselig aus, ne? Also alles, was mit Mensch ist, kann man nicht machen. Das geht nicht. Na, das ist furchtbar. Punkt. Ne? Vielleicht ist das in 5 Jahren nicht mehr furchtbar, aber jetzt ist es noch furchtbar. Und ich finde, unsere Madame kostet ja 9 Euro, und wenn eine Frau 9 Euro ausgibt für eine Madame, die will auch irgendwie das ansprechend und professionell und auch menschlich, glaube ich, gemacht sehen. Also sie will auch sehen, dass da ein kreativer Mensch was gemacht hat. Und natürlich braucht man auch Kreativität, um die KI zu bedienen. Also was wir machen, ist so Still-Life-Produktionen. Die fotografieren wir dann zwar auch noch selbst, aber lassen uns von der KI Ideen, Hintergründe. Eigentlich ist es so ein bisschen wie so ein Moodboard teilweise. Man sagt, ah ja, in die Richtung könnte man mal gehen, aber das muss man noch ein bisschen anders machen. Also solche Sachen, das funktioniert. Wir haben jetzt, was wir auch gemacht haben, wir machen jedes Jahr im Januar immer unser Jahreshoroskop, und da überlegen wir immer, wie bebildern wir das. Und jede Sternzeichenbebilderung hat schon mal gegeben, ne? Und deswegen ist es eigentlich immer alles so ein bisschen so, oh, jetzt nicht schon wieder das Gleiche. Wir haben auch oft schon junge Fotografen beauftragt dafür, die uns irgendwie so eine bisschen abstraktere Form von Sternzeichenfotografie, auch Landschaften und allen möglichen Sachen fotografiert haben, damit wir das bebildert haben. Also auch wirklich immer schöne Ideen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, das probieren wir jetzt mal mit der KI, und da hat dann unsere Grafikerin, und das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man sagt, jetzt mach mal 12 Sternzeichen und brief das so ein bisschen ein, im Sinne von, so muss luxuriös aussehen, muss hübsch aussehen, sondern das ist ein richtiger Prozess, ne, in dem man immer wieder nacharbeiten muss. Das ist so ein bisschen wie Zeichnen am Computer auch, ne? Also das heißt, der macht schon viel, also die KI macht schon viel. Aber das hat ganz gut funktioniert. Aber natürlich ist da die Künstlichkeit auch eingespeist. Das war auch Teil der Idee. Und wenn das nicht künstlich ausschauen soll, geht es noch nicht. Das ist, und ich glaube, was viele Kunden schon machen, oder manche oder Unternehmen, sagen wir mal so, für unsere Kunden glaube ich jetzt weniger, aber Unternehmen schon machen wie Coca-Cola, die machen natürlich viel schon so Werbespots mit KI, weil sie dann so morphende Welten haben, die man gar nicht, also die muss man eher im Computer machen, die kann man in der Realität gar nicht filmen.
Letztes Jahr hast du ja deinen 50. Geburtstag gefeiert. Spürst du mit dem Älterwerden auch eine innerliche Wandlung?
Nee, Wandlung würde ich jetzt das nicht beschreiben, aber es ist ein Prozess, ne? Das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, gelassener zu sein bei vielen Dingen, die einen früher total aufgeregt hätten oder tagelang beschäftigt hätten, sind einfach schneller erledigt, ne? So rein mental. Ich fühle mich auch tatsächlich, und das ist jetzt auch kein doofer Spruch, dass Altern oder Älterwerden schön ist, sondern aber ich fühle mich wohler mit mir selber. Also als junger Mensch hat man viel mehr, oder hatte ich zumindest viel mehr Unsicherheit, was mich selber angeht, meinen eigenen Körper angeht. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Also natürlich findet man nicht alles toll an sich, das will ich damit nicht sagen, aber man macht seinen Frieden damit, wenn irgendwas mal nicht so toll ist. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
Und wie denkst du über Botox, Schönheitsoperationen, die Abnehmspritze? Ist denn dieser Optimierungswahn überhaupt noch aufzuhalten oder wird er einfach irgendwann ganz natürlich zu unserem Leben gehören?
Ich glaube eher Letzteres, ne? Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, jeder, solange es irgendwo in diesem gesundheitlich vertretbaren Bereich oder in diesem Bereich bleibt, soll jeder machen, was er möchte, ne? Sofern das ein Arzt auch verabreicht und nicht irgendein Pfuscher. Warum nicht? Also ich denke nämlich auch, wenn man in den Spiegel schaut und frischer ausschaut, fühlt man sich auch besser, ne? Als wenn man irgendwie denkt so, oh nein, ich ziehe so unausgeschlafen, so unfrisch aus. Es ist ein ganz anderer Leben, also auch die Reflexion oder das Gegenüber reagiert ja ganz anders auf einen, wenn man einfach, ich sag nicht jünger, sondern frischer ausschaut, so, ne, lebendiger, frischer. Und alles, was Frauen ja auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden machen, es ging ja mit Kleopatra schon los, ne, der Schminkerei und Perücken und so weiter. Warum nicht? Also, ne, wenn Frauen oder auch Männer, wir gestatten es ja glücklicherweise auch Männern, Botox und Altersflecken wegmachen und mehr Haare einpflanzen und so weiter, das können Männer ja auch alles machen. Und ich finde, natürlich gibt es Beispiele, wo man denkt, so um Hilfe, das ist jetzt echt ein bisschen viel. Da kann man nur hoffen, dass solche Menschen in ihrem Umfeld auch jemanden haben, der ihnen vielleicht irgendwann mal die Wahrheit sagt oder einen Spiegel vorhält im wahrsten Sinne. Und dass das nicht so in so eine völlig übertriebene Richtung geht. Weil ich finde, solange man noch ausschaut, wie man ausschaut, alles wunderbar, indem man vielleicht eine etwas jüngere Version seiner selbst ist. Aber klar, ne, da einen Stopppunkt zu finden, an dem man vielleicht die Lippen nicht noch mehr aufspritzt und die Stirn nicht noch glatter zieht und die Haare nicht noch fülliger macht, ist, glaube ich, das ist aber auch eine Geschmackssache. Ne? Ich glaube, dass diese Frauen sich auch wirklich selber schön finden. Und why not? Also es wird auch Männer geben, die das schön finden. Ne? Ich hatte, als es so, wir sind ja beide lange genug auf der Welt, um zu wissen, dass es auch mal eine Zeit vor Silikonbrüsten gab. Und natürlich fand ich das die ersten Jahre immer ganz furchtbar, dass ich dachte, so, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man sich denn bitte Silikon in den Busen schieben? Ich hatte nie das Problem, dass ich zu sehr kleine Brüste hatte. Deswegen habe ich mir immer eher die Gedanken in diese Richtung gemacht. So, wie kann man das nur machen? Aber ich verstehe das total, dass es Frauen gibt, die sagen, ich bin einfach nicht happy, oder auch zu große Brüste. Es sind ja in Deutschland, glaube ich, nach wie vor mehr Frauen, die ihre Brüste verkleinern und nicht vergrößern lassen. Aber das ist heute völlig normal, ne? Und auch Männer stehen da total drauf, ne? Also vielleicht nicht alle, aber ne, es gibt genug Männer, die sagen, es ist mir doch egal, ob das echt ist oder künstlich ist. Hauptsache, es sieht halbwegs gut aus, ne? Und wenn man es machen möchte, na, wie gesagt, immer unter medizinischer Aufsicht vertretbar, dann warum nicht? Finde es total okay.
Ich hatte die Schönheitschirurgin Caroline Kim schon bei mir im Podcast und die hat das ähnlich wie du auch gesagt. Sie sagte, wenn es gut gemacht ist, dann sieht man einfach nur ein bisschen frischer aus, genau. Und erholter und nicht, als hätte man eben, ach Gott, die hat was machen lassen.
Ja, das ist immer das Doofe bei Schönheitschirurgen oder auch Dermatologen, ne? Wenn sie zu viel machen und man sieht es, dann fällt das natürlich immer auf sie zurück. Und wenn es gut gemacht ist, dann sieht es halt keiner.
Ja. Ne? Welche Verantwortung empfindest du als Macherin eines Frauenmagazins dann in Bezug auf die Selbstliebe deiner Leserinnen? Also dieses, du sollst so sein, so ist jetzt schön und das ist jetzt, ich meine, du gibst ja doch auch ein gewisses Schönheitsideal vor oder du prägst es zumindest mit deiner Zeitschrift?
Also wir sagen immer ganz klar, wir sind kein Frauenmagazin, sondern wir sind ein Stil- und Modemagazin. Ne? Und das ist ein bisschen was anderes. Also bei Frauenmagazin, ich war lange genug bei einem, nämlich der Cosmo, also Cosmopolitan. Und da ist es doch noch mehr dieser erzieherische Charakter. Ne? Werd mal ein bisschen sexier oder verhalt dich sexier, dann findet der Typ dich noch besser. Ich sag's immer ganz platt. Also das ist heute sicher auch ein bisschen anders wieder von der Ansprache. Aber wir sind tatsächlich sehr darauf erpicht, niemals in so eine Ratgeber-Ecke abzurutschen, sondern bei uns geht es wirklich um Inspiration. Also nicht um irgendeine Vorschrift oder einen Trend, den man befolgen muss, sondern es ist eine Inspiration. Und wir zeigen auch sehr, sehr viele sehr teure Dinge. Und manchmal könnte man denken, oh, da schreiben bestimmt ganz viele Leute, das ist, seid ihr verrückt geworden, so viel Schmuck im sechsstelligen Bereich oder die Kleider kosten alle mittlerweile 10.000 Euro und so weiter. Darum geht's nicht und das verstehen unsere Leserinnen auch. Es geht darum, das sich anzuschauen, das irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, zu wissen, dass es das gibt und vor allem so diese ganzen handwerklichen Aspekte, die künstlerischen Aspekte dahinter zu verstehen. Das ist unser Anliegen, nicht zu sagen, guck mal, das ist jetzt hier das Kleid von Dior und das musst du jetzt so kaufen. Oder das Schmuckstück von Cartier. Aber vielleicht inspiriert dich das, ne? Weil du vielleicht selber irgendwie, vielleicht bist du selber Goldschmiedin oder eine jüngere Designerin oder beschäftigt dich einfach gerne damit. Ne? Und wir sind natürlich auch angereichert mit Kulturthemen, mit Reisethemen, wo jeder sich mal so ein bisschen was rausziehen kann. Und ich kenne viele, die sagen, ich reise bei Madame immer die ganze Reise raus und befolge das auch wirklich genauso, ne? Wie das da steht. Und das ist natürlich auch ein großes Kompliment. Und ich weiß auch, dass wir manchmal sehr, sehr hochpreisig einsteigen und dass das auch nicht, natürlich sich nicht jeder leisten kann oder vielleicht auch gar nicht leisten will. Aber ich sehe es, wie gesagt, so den Menschen, die da sitzen und so eine Zeitschrift lesen, so eine Welt aufzumachen, eine schöne Welt. Eine Welt, in der man sich natürlich schon auch, es ist auch Brain Food, ne, natürlich schon auch mit Dingen befasst und tiefer einsteigt, aber natürlich auch viele schöne Dinge einfach sieht. Und Schönheit ist ja ein Wert an sich. Ne? Das ist ja nichts irgendwie, was überall drüber liegt, so zuckergussmäßig, sondern Schönheit ist ja ein Anspruch auch. Ne? Und das ist etwas, was uns wichtig ist, dass wir sagen, das ist nichts Oberflächliches, das ist nichts Verwerfliches, das ist ein bisschen deutsch, ne? Das ist schön, weiß ich nicht, muss ja auch irgendwas bedeuten oder muss ja auch irgendwas darstellen oder so. Nein, es geht darum, das Schöne, die Italiener sind da viel besser, ne? Dem wahren Schönen und Guten, wirklich dem der Schönheit einen eigenen Wert anzuerkennen. Und das ist unser Job.
Ja, und auch das Träumen. Also da, man kann ja auch so ein wahnsinnig teures Couture-Kleid anschauen und trotzdem vielleicht einfach nur inspiriert sein in dem Anschauen.
Ja.
Also ich glaube, es ist ein bisschen wie wenn ich in ein schönes Konzert gehe oder in eine Ballettvorführung oder so. Da geht es ja nicht nur darum, ob ich das jetzt auch so toll machen könnte oder mir leisten könnte, wie in deinem Fall, sondern einfach, dass man einen Moment hat, wo einen etwas beglückt.
Absolut. Und Mode ist ja auch oft ein Kommentar auf den Zeitgeist, ne? Also sich auch damit auseinanderzusetzen, warum ist denn das jetzt so? Warum zeigen die das so? Warum ist die Taille wieder ganz schmal? Ne? Also waren wir nicht längst weiter? Solche Sachen. Ne? Also warum sind die Frauen jetzt wieder so wahnsinnig weiblich und nicht mehr so modest fashionmäßig in so bodenlangen, eher unförmigeren Kleidern? Ne? Das sind ja eben alles Kommentare zum Zeitgeist und damit muss man sich nicht beschäftigen, aber damit kann man sich beschäftigen. Und insofern ist dann auch für jeden was dabei. Ne? Der eine sagt, ja, finde ich schön, kaufe ich. Und der andere, der sagt, finde ich interessant, schaue ich mir mal genauer an. Und warum ist denn das eigentlich so?
Ja, und ich meine, du bist ja auch die Kuratorin des Zeitgeistes. Also du siehst ja die ganzen Shows, du siehst die ganzen Designer, was die machen. Und dann filterst du ja auch heraus, was nehme ich überhaupt in mein Heft hinein?
Ja.
Und du bist ja auch die Prägende, die sagt, okay, ich nehme jetzt vielleicht mal Models, die so oder so aussehen.
Macht ganz stark unser Modechef natürlich, der Konstantin Spaches, der auch der Chefredakteur von T ist. Ne? Das ist auch ein ganz toller Kollege, der jetzt schon, mit dem ich schon 10 Jahre zusammenarbeite, obwohl er erst, ich glaube, er ist gerade 40 oder wird 40 erst. Also insofern auch ein Mensch, der natürlich wirklich bei allen Schauen ist. Ich gucke mir die Schauen immer so punktuell an, der aber bei wirklich allen Fashion-Shows ist und da ein wunderbares Händchen hat, eben auch für unsere Zielgruppen.
Ja, natürlich hast du dein tolles Team, aber dennoch bist du ja die Entscheiderin. Du musst ja sagen, die Person kann jetzt für mich arbeiten, weil die entspricht meiner Gesinnung. Und die andere Person nehme ich aber vielleicht lieber nicht in mein Team, weil es eben nicht das ist, was ich ausdrücken möchte.
Absolut, es muss alles zusammenpassen. Ne? Es muss vor allem die Markenaussage, ne? Also das ist natürlich ein Magazin für anspruchsvolle Frauen, die nicht unbedingt 20 sind, sondern schon ein bisschen älter sind. Also diese Zielgruppe zu erreichen, die wirklich gut zu bedienen und immer wieder neu zu inspirieren, das muss passen und das muss man können und wollen. Ne? Und viele machen ja so ihren eigenen Stiefel dann und sagen, das ist aber mein Stil und das ist meine Welt. Und wenn man dann, das merkt man ja recht schnell, ob das dann so harmoniert oder zusammenpasst. Und das war eben bei Konstantin und oder bei Simone, über die ich vorhin sprach, von Anfang an so, dass man wusste, das ist total, also kongruent, ne, so wie wir denken. Das muss nicht, jeder muss nicht das Gleiche denken, aber man muss, ich sag jetzt mal, auf das gleiche Konto einzahlen. Und dann wächst daraus was Schönes.
Ja, weil ich bin ja auch schon seit über 40 Jahren in dieser Modebranche und mir fiel schon auf, als du das übernommen hast, dass du natürlich viel spitzer diese Zielgruppe erfasst. Also früher, als ich die Madame mir ab und zu angeschaut habe, ich muss sagen, ich fand sie früher, war sie nicht so ganz meins. Aber ich habe es natürlich trotzdem mal angeschaut, man muss ja informiert sein. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, es war halt immer mal so ein bisschen so von allem so etwas. Und eine Ausgabe war dann vielleicht ein bisschen eleganter und eine war aber irgendwie so wieder eine ganz andere Zielgruppe. Und ich finde, du machst das natürlich sehr konsequent in diese Richtung der Frau, die du eben vor Augen hast, die du eben bedienen möchtest.
Total. Also das hat einerseits was Emotionales, andererseits aber auch was sehr Analytisches, ne? Weil wir gesagt haben, wo, und Madame ist nun mal, wenn wir unsere Erlösstruktur anschauen, sehr von dem Printprodukt getrieben. Wo kann man denn heute noch gewinnen, ne? Und das ist genau in dieser Zielgruppe mit dieser Positionierung. Und deswegen vor allem, seitdem wir das Heft im eigenen Verlag machen, durfte und konnten wir auch sagen, Luxus ist unser Thema und das machen wir ganz konsequent und wir weichen davon nicht ab. Wir machen nicht ein bisschen links, ein bisschen rechts, weil wenn man in größeren Verlagen beheimatet ist, vor allem in Verlagen, die eigentlich ihr Geschäft woanders machen, in einem anderen Zielgruppensegment, ist es immer schwierig gewesen zu vermitteln, dass das Elitäre eigentlich das Richtige ist. Ne? Und da musste immer so von allem dann auch so ein bisschen was dabei sein. Ne? Das heißt, es kann ich natürlich auch machen als Profi, aber entsprechend tut mir mehr das, was wir jetzt machen, ne? Oder was jetzt oder die Aussage der Madame jetzt ist. Und ich bin der Kapitän, aber ich habe wirklich, und das kann ich gar nicht oft genug sagen, wirklich extrem gute Leute, von unserer Artdirektorin angefangen, die auch schon fast 30 Jahre für die Madame arbeitet, die Katrin Wirz, die Simone, der Konstantin, das ist so meine Führungsmannschaft, ohne die ich das auch nicht machen könnte.
Ja, aber der Kapitän hat sie ausgesucht. Ja. Meine letzte Frage wäre noch, was oder wer inspiriert dich? Wer schenkt dir Energie, Motivation, Zuversicht? Und hast du noch Lebensträume, die du gerne erfüllt haben möchtest?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, über die ich jetzt echt erstmal nachdenken muss. Ich glaube, Lebensträume hat man immer. Ich glaube aber, bei mir schwankt es immer so zwischen, oh Gott, ich arbeite so viel, ich brauche vielleicht mal ein bisschen mehr Pause. Dann, wenn ich Pause habe, denke ich mir so, oh Gott, wie langweilig, ich möchte jetzt wieder ein bisschen mehr arbeiten. Also mein Lebenstraum ist eigentlich nicht so klassisch mit 65 zu sagen, das war's jetzt mit dem Arbeitsleben, sondern weiterzumachen. Also wirklich Vita Activa hat Hannah Arendt es genannt, sicher in anderer Hinsicht, aber das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ich möchte wirklich immer in dem aktiv sein, wozu ich Lust und Interesse verspüre. Ich glaube, das wird auch noch lange diese Verlagsbranche sein. Und wenn es das irgendwann nicht mehr ist, dann wird es was anderes sein. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ich ein Interessensfeld habe und finde, das mich jeden Tag aufstehen lässt. Ne? Und weil natürlich weiß man, die Kinder sind irgendwann groß, die brauchen einen nicht mehr. Natürlich ist die Familie da, der Mann ist da, die Freunde. Ne? Also das ist auch das, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, ist immer oder sehr, sehr viel wichtiger geworden wieder. Eigentlich fast so, wenn man so 15, 16 ist, sind die Freunde, die Freundinnen vor allem. Ne? Ich habe sehr, sehr viele enge, sehr gute Freundinnen. Und mit denen verbringe ich einfach sehr, sehr gerne Zeit, ne? Weil man doch sehr viele Gemeinsamkeiten hat, logischerweise, und Spaß hat und alles. Und das freut mich jedes Mal zu wissen, weil als ich so 20 war, habe ich gedacht, boah, wenn man 50 ist, dann hat man bestimmt keinen Spaß mehr mit seinen Freundinnen oder überhaupt so richtig Spaß im Leben. Aber Gott sei Dank ist diese Prognose oder dieses Denken nicht eingetreten, sondern es ist eigentlich wirklich schön, in so einem, ja, also in so einem Kreis zu sein. Und das ist auch ein Traum, ne, wenn man wirklich älter ist oder älter wird, dann irgendwann auch in so einer WG mit gleichaltrigen Freundinnen zu leben, ne, natürlich mit dem eigenen Mann, solange der noch da ist. Aber man weiß es ja nie, ne, Männer sterben ja statistisch immer ein bisschen früher und so. Also insofern, das wollen wir nicht herbeirufen. Mein Mann ist sehr fit, glücklicherweise. Aber da wirklich so einen engen, festen Kreis zu haben an Menschen, die einen umgeben, die einem etwas bedeuten, die gemeinsame Interessen haben. Und ich glaube, das ist auch oft mit Freundinnen fast noch größer die Schnittmenge als mit einem Mann. Egal, ob das jetzt der eigene Partner ist oder ein langjähriger Freund. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir sehr gefallen würde.
Ja, liebe Petra, ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch, deine Offenheit und die spannenden Gedanken, durch die wir Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen und erspüren durften. Jetzt werde ich mir die Madame nochmal mit ganz anderen Augen anschauen, weil ich weiß, mit wie viel Liebe, Hingabe und Leidenschaft jede Ausgabe entstanden ist.
Mich hat es ebenfalls gefreut. Auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die so lange dabei geblieben sind. Große Freude. Vielen Dank, Tanja.